Jesus, ich danke dir auch. Ich danke dir für diesen vierten Advent. Danke, dass wir einfach das Privileg haben, den gemeinsam zu feiern, auch wenn es online ist. Ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für diese Gelegenheit und für deine Gegenwart, Herr. Ich begrüße euch ganz herzlich, die jetzt so gerade im Livestream sitzt oder den Livestream auch später noch anschaut. Schön, dass ihr da seid. Die Predigt, die ich euch heute zum vierten Advent mitgebracht habe, heißt Die Weisen aus dem Morgenland. Und ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich alle mit den heiligen drei Königen, wobei, dass es drei waren und drei Könige, das kam erst später. So irgendwann im 6. Jahrhundert hat sich das dann ganz durchgesetzt und dann haben sie auch Namen gekriegt. Davor war das nicht so klar. Die Bibel kennt nur die Weisen aus dem Morgenland. Genau. Advent, was heißt das eigentlich? Advent, hat Michael schon gesagt, in der Predigt bedeutet Ankunft. Es ist die Zeit der Ankunft, die wir feiern, die Ankunft von Jesus bei seinem ersten Kommen und bei seinem zweiten Kommen. Und Adventszeit ist auch immer eine Zeit der Vorbereitung für die Kirche, eine Zeit der Vorbereitung für uns, die wir Gott suchen, die wir Gott nahe sein wollen. Eine Vorbereitung darauf, dass er kommt. Eine Vorbereitung darauf, dass die Ankunft des Herrn bevorsteht. Die Geschichte der Weisen aus dem Morgenland setzt an der Stelle ein, an der Jesus geboren wird. Und das ist der vierte Advent, da darf ich noch nicht hin. Das ist so ein Predigtkodex. Man darf am vierten Advent noch nicht so richtig über die Geburt Jesu reden. Das mache ich auch nicht, keine Angst. Es ist allerdings so, dass die Weisen aus dem Morgenland wahrscheinlich aus Persien kamen oder aus Chaldäa. Das ist der heutige Irak, Iran. Und das sind ungefähr 1000 Kilometer von Jerusalem. Also wenn du in Jerusalem stehst, du schaust nach Osten, 1000 Kilometer, das ist die Heimat der Weisen, der heiligen drei Könige sozusagen gewesen. Und ihre Reise zu Jesus, ihre Reise nach Jerusalem und dann auch nach Bethlehem beginnt demnach ziemlich genau 4 Wochen vorher. 4 Wochen vor der Geburt von Jesus, was so ziemlich genau unserer Adventszeit entspricht. Und ich bin total begeistert von dem, was Gott mir gezeigt hat, von dem, was Gott offenbart hat in dem Text. Lass mich das mal lesen. Es steht in Matthäus 2,1 bis 12. Da heißt es: Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes, erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm: Zu Bethlehem in Judäa. Denn so steht durch den Propheten geschrieben: Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Judas die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sterns. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land zurück. Was passiert hier? Und dieser Text, das wow, das, was Matthäus uns hier beschreibt, ist so gigantisch. Bleibt mit mir, ihr werdet erstaunt sein, was für eine Tiefe und was für eine Offenbarung in diesem Text steckt. Was passiert hier? Hier sind diese Weisen im Morgenland, irgendwo im heutigen Iran, Irak, irgendwo in dieser Gegend, ehemalige Persien. Und sie schauen zum Himmel auf und sie sehen einen Stern. Sie denken, das ist ein Zeichen. Dieser Stern zeigt uns, dass der König der Juden geboren wird. Und wir müssen hingehen, wir müssen ihm die Ehre erweisen. Also gehen sie los. Und was haben sie in dem Kopf? Sie denken, naja, wenn der König der Juden geboren wird, wo wird er geboren? Ja, wahrscheinlich in der Hauptstadt, wahrscheinlich im Königshaus bei Herodes. Und genau das ist ihr erster Weg. Sie kommen nach Israel, sie kommen nach Jerusalem und sie werden bei Herodes, dem König, vorstellig. Aber der ist gar nicht erfreut. Er ist überhaupt nicht erfreut. Da ist nicht, und die kamen und dann haben sich alle gefreut, weil da wird der König der Juden geboren. Nein. Der Text sagt, Herodes war bestürzt, als er das hörte. Er war bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und das hat einen guten Grund. Herodes war ein sehr gefürchteter Herrscher, der für x Massaker verantwortlich war in Israel. Und das Volk fürchtete ihn. Und wenn Herodes traurig war, bist du besser auch traurig. Wenn Herodes erschrocken war, bist du besser auch erschrocken. Sonst könnte es passieren, dass du fehlst. Er ist bestürzt, er war machtbesessen und paranoid, das wissen wir aus der Geschichtsschreibung. Er hatte ständig Angst um seinen Thron, dieser Herodes. Ja? So sehr, dass er nicht davor zurückschreckte, seine Frau umbringen zu lassen und seine Söhne nach römischem Gesetz wegen Hochverrats hinrichten zu lassen. Er hatte Angst, dass sie an seinen Thron wollen. Und jetzt kommen diese Weisen aus dem Morgenland und sagen, wir haben den Stern des Königs der Juden gesehen. Herodes war erschrocken und hatte Angst. Also lässt er die Schriftgelehrten, die Pharisäer und die Hochgelehrten in der Tora kommen, in der Bibel. Und er möchte wissen, ja, wo wird dieser Messias geboren? Wo wird dieser König geboren, der an meinen Thron will? Das hat er nicht gesagt. Er hat sich freundlich gestellt, auch den Weisen gegenüber. Aber das ist das, was er gedacht hat. Und die Propheten, oder dann sagen die Schriftgelehrten, in den Propheten steht, dass er in Bethlehem geboren wird. Also geht er zu den Weisen und sagt, nun gut, dann zieht hin, geht nach Bethlehem. Und wenn ihr das Kind gefunden habt, dann sagt es mir doch auch bitte, dass ich komme und ihm huldige. Wie dieses Huldigen aussieht, können wir daran ablesen, wie er mit seiner eigenen Familie umgegangen ist. Und später wird berichtet von einem Kindermord in Bethlehem, weil er verzweifelt versucht, diesen kommenden König, der an seinen Thron will, zu töten. Er lügt also die Weisen aus dem Morgenland an, will seinen Thron sichern, er will Jesus töten. Sie machen sich auf dem Weg nach Bethlehem. Der Stern leuchtet über der Stelle. Der Stern, der sie schon nach Israel geführt hat, führt sie jetzt auch weiter nach Bethlehem. Und er führt sie sicher zu Jesus. Das heißt, der Stern bleibt an der Stelle stehen, für sie gesehen, wo das Kind geboren wurde. Und dann heißt es, als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit großer Freude. Es war nicht ein bisschen, das war große Freude. Warum, werden wir nachher noch sehen. Als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Sie öffneten ihre Schätze. Sie opferten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Es ist interessant. Sie wären wahrscheinlich gehorsam zu Herodes zurückgekommen. Aber Gott greift ein. Gott, der Vater, schützt seinen Sohn. Er schützt Jesus. Er offenbart sich im Traum. Erst offenbart er sich durch den Stern und führt die Weisen aus dem Morgenland. Und jetzt offenbart er sich im Traum und sagt, geht nicht zu Herodes zurück. Und sie sind gehorsam. Sie sind gehorsam. Gott bewahrt durch sein Reden und den Gehorsam der Weisen aus dem Morgenland. Dieser Text ist so gigantisch, weil, passt auf, wer sind die Weisen aus dem Morgenland eigentlich? Hat sich das mal jemand gefragt? Also außer dem, was wir dann immer sehen irgendwie, so um Weihnachten rum, plus, minus, etwas später im Januar. Wer sind die Weisen aus dem Morgenland? Sind es die heiligen drei Könige, Melchior, Balthasar, Kaspar? Nein, habe ich euch eingangs gesagt. Diese Namen kamen erst im 6. Jahrhundert. Ja? Und die Vorstellung, dass es drei waren, geht darauf zurück, weil sie drei Gaben bringen. Und die hat sich so durch Origenes im 3. Jahrhundert so ein bisschen verfestigt. Aber die Bibel sagt das nicht. Wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung, ob es 3, 2, wahrscheinlich waren es 3, 4, 5, keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Wer sind sie? Wer sind sie? Die griechische Bezeichnung, die hier im Urtext steht, für die Weisen aus dem Morgenland, ist Magoi Apo Anatolon. Magoi Apo Anatolon. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet nicht Weise, nicht die Weisen. Das bedeutet die Magier aus dem Osten. Wenn du es wörtlich übersetzt, heißt es die Magier aus dem Osten. Magio bedeutet nicht Weise, es bedeutet Magier, Zauberer und Sterndeuter. Ja? Gemeint ist höchstwahrscheinlich so eine heidnische Priesterkaste. Das waren Priester, diese Weisen, diese Magier aus dem Osten. Und Priester vielleicht gar nicht Gott des Höchsten, sondern irgendeiner heidnischen Religion, irgendeinem Baal vielleicht sogar. Aber die müssen dem jüdischen Volk in ihrem Denken ein Sternensystem zugeordnet haben. Denkt dran, sie waren Sternendeuter. Und wir gesagt haben, dieses Sternenbild, das steht für Israel. Und in diesem Sternbild ist etwas passiert, ein kosmisches Ereignis. Wir wissen es nicht. Vielleicht war es eine ganz ungewöhnliche Planetenkonstellation. Vielleicht war es ein Komet. Ja? Vielleicht war es ein Stern, der in einer besonderen Weise ganz hell geleuchtet hat zu einer bestimmten Zeit. Die haben das gesehen und dann haben sie sich gedacht, das ist im Sternbild, in dem jüdischen Sternbild nach unserem Denken. Und da passiert dieses große kosmische Ereignis, dieser helle Stern, der aufgeht. Da wird ein König geboren, bei ihr denken. Da wird ein König der Juden geboren. Wir müssen dahin, wir müssen ihm die Ehre erweisen. Und das ist auch das, was sie sagen. Als sie bei Herodes ankommen, sagen sie, wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen. Das heißt, als wir noch im Iran, im Irak waren, haben wir diesen Stern schon gesehen. Und darum sind wir jetzt hier. Darum sind wir gekommen. Wie erkennen sie, was Gott gerade tut? Ja? Die Bibel verurteilt eigentlich jede Form von Okkultismus, von Magie und von Wahrsagerei, auch von Astrologie. Deswegen ist es eigentlich total krass, dass gerade diese 3, 4, weiß ich nicht, Magier aus dem Osten kommen. Sie finden den Weg durch den Stern von Bethlehem, der ihnen zeigt, dass Gott etwas Großes tun wird. Und dann machen sie sich auf eine 4-wöchige Reise. Über 1000 Kilometer, Leute. Über 1000 Kilometer. Sie haben die Zeichen Gottes richtig gedeutet. Aber sie bringen ja auch Geschenke mit. Was hat es mit diesen Geschenken auf sich? Und jetzt wird's spannend. Der Text sagt, als sie das Kind gefunden haben, wie es da in der Krippe liegt, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Das heißt nicht, oh, das fanden die cool, das heißt auch nicht, oh, das war total toll oder Freude, das steht im Text, mit sehr großer Freude. Das heißt sogar, dass sie vor Jesus niederfallen und ihm huldigen. Das war nicht ungewöhnlich, dass man das für einen König gemacht hat, dass man König huldigte, dass man auf die Knie ist, dass man die Hand geküsst hat, dass man ihm die Ehre erwiesen hat. Aber es ist trotzdem absolut verrückt. Wisst ihr warum? Das Wort, das hier im Urtext für huldigen steht, ist proskuneo. proskuneo. Das kommt in der Bibel, im Neuen Testament kommt das 60 Mal vor. Und 42 Mal wird es benutzt, um Anbetung zu beschreiben. 42 von diesen 60 Mal ist es eigentlich ein Wort der Anbetung. Und das Tunwort oder das Verb der Anbetung. Nur die anderen Male heißen Niederfallen. Als Jesus zum Teufel sagt, wir sollen nur Gott allein anbeten, verwendet er genau dieses Wort. Und genau dieses Wort steht auch hier. Sie huldigten Jesus also nicht nur. Sie verehrten ihn, beteten ihn an. Es war etwas zwischen, wir fallen vor dir nieder und wir beten dich an. Deswegen sagen manche Übersetzungen auch, beteten an. Und die anderen sagen, huldigten oder fielen nieder. Warum ist das so krass? Überleg mal. Hier kommen heidnische Priester, die wahrscheinlich einem anderen Gott dienen, ja? Oder irgendeinem Götze dienen, zu denen der Gott Israels gesprochen hat. Die nehmen 4 Wochen Reise auf sich, um Jesus zu sehen. Dann freuen sie sich riesig, als sie ihn finden, und fallen vor ihm nieder und beten an. Wow! Das hat es in Israel bis dahin noch nicht gegeben. Ja? Das hat es noch nicht gegeben. Und das wird auch sehr lange dauern, bis das wieder kommt. Bis da jemand vor Jesus niederfällt und ihn anbetet. Und da kommen diese Heiden, die einem fremden Gott dienen und tun das. Aber jetzt nochmal die Eingangsfrage. Was hat das mit den Geschenken auf sich, die sie da mitbringen? Und jetzt ist der Knaller. Sie bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wofür steht Gold? Wofür steht Gold? Gold ist ein Edelmetall, ist ein reines Edelmetall. Und es steht für die Königswürde. Die Könige hatten Gold. Ja, wofür steht es noch? Es steht für Göttlichkeit. Wenn du im Alten Testament mal schaust und ein bisschen liest, wie Gott Mose instruiert, die Stiftshütte zu bauen und das Allerheiligste zu bauen, da gab es so einen Kasten, der hieß Bundeslade. Und auf dieser Bundeslade, was aus Akazienholz, auf dieser Bundeslade war eine große Platte. Ja? Und da waren 2 getriebene Engel reingearbeitet, die sich anschauten. Man nennt das Gnadenthron. Das ist ein Deckel von dieser Bundeslade gewesen. Und dieser Gnadenthron ist aus purem, getriebenen Gold. Jetzt ist es vielleicht noch wichtig zu wissen, dass es genau dieser Gnadenthron war, an dem einmal im Jahr am großen Versöhnungstag die Herrlichkeit Gottes erschien. Gold ist ein Bild oder ist ein Symbol für die Könige und ist auch ein Symbol für Göttlichkeit. Also Gold steht für den Ort von Gottes Gegenwart, für Göttlichkeit, für die Reinheit und für die Heiligkeit Gottes. Das ist das erste Geschenk. Das zweite Geschenk ist sehr ungewöhnlich für einen König. Gold hat man gebracht, das war normal. Aber das zweite fällt völlig aus der Reihe. Es ist Weihrauch. Und wofür steht Weihrauch? Im Alten wie im Neuen Testament und auch heute. Das weiß jeder. Jeder, der an Weihnachten schon mal auch in der katholischen Kirche war oder so, der weiß irgendwie, ja, da ist mal das Weihrauchfässchen und dann ist alles riecht nach Weihrauch. Wofür steht das? Weihrauch steht für die Anbetung Gottes. Es steht für den Rauch, für die Gebete, die vor Gott aufsteigen. Das Weihrauch. Darum macht man das. Das ist die Symbolhandlung in der Kirche. Unsere Gebete, die vor Gott aufsteigen. Und es steht für das hohe Priestertum. Der höchste der Priester im Judentum, ja, der einmal im Jahr am großen Versöhnungstag in die Gegenwart Gottes ging, vor diesen Gnadenthron. Und das stand da vor der Herrlichkeit Gottes, die sich meistens in einer Wolke zeigte. In einer Art Wolke, die vom Himmel kommt, einem Rauch, man weiß es nicht. Weihrauch steht für die Anbetung Gottes und für das Hohepriestertum Israels. Steht aber auch für die Herrlichkeit Gottes, mit der er sich seinem Volk Israel zuwendet und zeigt. Und das Dritte ist Myrrhe. Jetzt, was ist Myrrhe? Eine Pflanze offensichtlich. Aber Myrrhe war im Nahen Osten damals, Alten Orient, nicht einfach nur eine Pflanze. Myrrhe war eine Heilpflanze. Man hat sie für ganz, ganz unterschiedliche Anwendungsgebiete benutzt. Aber es war nicht nur eine Heilpflanze, es war auch eine Pflanze, die du genommen hast, um einen Extrakt herzustellen, mit dem du die Toten einbalsamierst. Ja? Also eine Heilpflanze, gleichzeitig ist sie genommen worden, um einen Balsam herzustellen, um die Toten einzubalsamieren. Also sie steht sowohl für Heilung, aber sie steht auch für Sterben und den Tod. Jetzt, warum ist es so krass? Was sagen die Geschenke und der Sternendeuter? Was sagen sie aus? Ich will es euch sagen. Sie sagen, wir haben mehr als großen Grund zur Freude. Denn du, Jesus, bist Gottes eingesetzter König. Du bist voll Reinheit und der Heiligkeit Gottes. Du bist der hohe Priester Israels, der Weihrauch, ja? Der für uns vor Gott steht. Du bist der, der in der Herrlichkeit Gottes lebt und dessen Gebete erhört werden. Von deinem Leben, von deinem Sterben geht Heilung und Heil aus. Myrrhe. Du bist der Messias Israels und der Welt. Du bist unser Erlöser. Darum beten wir dich an. Ist es nicht krass? Wofür sie keine Worte hatten, hatten sie Geschenke, die ausgedrückt haben, was es bedeutete. Und deswegen war ihre Freude so groß. Sie wussten, hier passiert was ganz, ganz Besonderes. Sie sind die heidnische Bestätigung dafür, dass Jesus der Erlöser ist, dafür, dass Jesus der Messias ist. Die erste Bestätigung ging ans jüdische Volk direkt. Das war immer so und es ist immer so. Gott offenbarte sich immer den Israeliten zuerst und dann den Heiden. Aber du hast immer wieder in der Bibel Bestätigung aus beiden Völkern für eine Sache. Und das erste Mal war bei Elisabeth, als sie auf Maria traf, die Mutter von Jesus. Da sagt sie in Lukas 1,41 bis 43 Folgendes. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen, gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und dann sagt sie, passt auf, wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Wie kann Elisabeth das wissen? Vom Heiligen Geist, sagt der Text. Vom Heiligen Geist. Das war die erste Offenbarung darüber, dass Jesus schon im Leib von Maria nicht einfach ein Baby war, wie alle Menschen, sondern dass er Herr sein würde. Das ist die Offenbarung, die Elisabeth hier bekommt. Die Weisen aus dem Morgenland hatten eine so krasse Offenbarung von Gott. Was können wir von ihnen lernen? Das Erste, was wir von den Magiern aus dem Morgenland lernen können, ist die Zeichen Gottes erkennen. Die Zeichen Gottes erkennen. Gott redet auf so unterschiedliche Weise zu uns. Auf so unterschiedliche Weise. Die Magier aus dem Morgenland, die waren achtsam für das, was Gott ihnen zeigen wollte. Sie haben immer Ausschau gehalten, ob dann Zeichen kommt, ob irgendein Wort kommt oder ein Symbol, ein Zeichen, das vielleicht von Gott sein könnte. Das Schöne, finde ich, an dieser ganzen Sache ist, er zeigt ihnen einen Stern. Das war ihre Lebenswelt. Das war ihr täglich Brot. Sie haben Sterne gedeutet. Sie haben einfach Sterne gedeutet in ihrer Religion. Und Gott redet dadurch zu ihnen. Gott redet in einer Weise zu uns, die wir verstehen können. Es ist vollkommen egal, wo du gerade stehst in deinem Leben. Gott spricht in einer Weise, die du verstehen kannst. Gott spricht so zu dir, dass du mitkommst. Er spricht durch seine Schöpfung. Er spricht durch Träume, tut er bei ihnen auch. Er spricht durch Zeichen, den Stern. Er spricht durch die Bibel, sein Wort. Aber er spricht auch nicht zuletzt durch die Kirche. Die Gemeinschaft der Heiligen, wie es die Bibel sagt. Die Frage ist, hören wir hin? Also so, wie es die Weisen aus dem Morgenland getan haben. Sind wir achtsam, sind wir wachsam und achtsam für die Worte Gottes und hören wir hin, wenn Gott spricht? Denn Advent bedeutet auch hinhören, was Gott uns sagt. Hinhören, was Gott uns sagt. Das Zweite, was wir von ihnen lernen können, ist, sich auf den Weg zu Jesus machen. Auf den Weg machen. Als sie sich sicher waren, dass Gott ihnen ein Zeichen gegeben hatte, machten sie sich auf den Weg, um Jesus zu begegnen. Sie wussten nicht genau, wie sie ihn finden sollten und sie wussten auch nicht genau, wo er sein würde oder wie es sein würde, wenn sie ihm dann begegnen. Das wussten sie nicht. Sie hatten nur dieses Zeichen und haben sich auf den Weg gemacht. Und doch begannen sie ihre Reise und sie folgten dem Stern von Bethlehem. Werden wir uns aufmachen in dieser Adventszeit, wie es die Weisen aus dem Morgenland getan haben? Denn Advent bedeutet auch, sich auf die Reise machen. Auf die Reise machen, um Gott zu finden. Das Dritte, was wir von ihnen lernen können, ist, sich von Gott leiten lassen. Sie dachten, der König der Juden ist bestimmt in Jerusalem geboren. Das muss so sein. Bestimmt wird er am Königshof des mächtigen Herodes geboren sein. Vielleicht ist es sogar sein Sohn. Und das war ihr erster Weg. Aber Jesus war nicht da. Jesus war dort nicht. Stattdessen fanden sie einen heuchlerischen, machtbesessenen, paranoiden König vor. Und hier hätten sie denken können, ja, wenn der nicht am Königshof ist, wie soll er dann König sein? Vielleicht liegen wir auch falsch. Und sie hätten entmutigt nach Hause gehen können. Aber das haben sie nicht. Das haben sie nicht. Sie ließen sich von ihrer nicht erfüllten Erwartung nicht davon abhalten, weiter nach Jesus zu suchen. Das ist ein wichtiger Punkt. Sie erfahren, dass der Messias in Bethlehem geboren werden soll und folgen weiter dem Stern, bis sie da sind. Was ist, wenn wir Gott nicht da finden, wo wir ihn gesucht haben? Was, wenn Jesus uns anders begegnen möchte, als wir es erwartet haben? Lassen wir uns entmutigen und geben wir auf und sagen, es hat alles keinen Sinn? Oder halten wir an dem Zeichen fest, das Gott uns gegeben hat und lassen uns von ihm und davon leiten? Advent heißt auch, eigene Vorstellungen von Gott loslassen, um sich von ihm leiten und führen zu lassen. Und das Vierte, was wir von ihnen lernen können, ist mit der richtigen Haltung vor Jesus kommen. Als die Weisen aus dem Morgenland zu Jesus kamen, war ihnen klar, dass dieses neugeborene Baby mehr ist, als sie imstande waren zu begreifen. Sie wussten, dass von diesem König Heilung und Rettung ausgehen würde. Ihre Geschenke, ihre ganze Haltung hat es klar gezeigt. Und sie haben sich so an Jesus gefreut. Sie haben sich so gefreut. Sie waren so dankbar und ehrfürchtig, in seiner Gegenwart stehen zu dürfen. Und schaut, wie krass ist ihr Glaube, weil da liegt ein Baby. Da liegt ein Baby, aber es sind diese Zeichen, die sie gesehen haben. Und nein, das ist mehr. Das ist mehr. So ein bisschen wie in König der Löwen oder so, als dann Rafiki, der der Hauspriester den kleinen, den neugeborenen Simba nimmt und dann hebt er ihr so von dem Felsen hoch. Und das ist ganz verrückt, das ist schön gemacht, weil in dem Moment, wo er ihn hochhält, sieht man, wie die Wolken des Himmels aufreißen und das Licht nach unten strahlt auf diesen kleinen Simba und auf das ganze Land. Und das ist der Moment, in dem die ganzen Tiere sich dann verneigen und zu Boden fallen. Es ist eine göttliche Bestätigung dessen, was da passiert ist. Zumindest soll es in dem Film ausgedrückt werden. Das ist der König, der Zukünftige, wo dann so ein kleines Baby ist. Und ich glaube, sie hatten einen ähnlichen Blick. Sie haben diesen Stern gesehen, sie haben diesen Himmel gesehen. Und sie wussten, dieses Kind ist der König. Und haben sich verbeugt, sind niedergefallen, haben angebetet. Ihre Geschenke, ihre Freude, ihre Anbetung drücken aus, wofür sie keine Worte haben. Sind wir uns bewusst, vor wen wir treten, wenn wir im Gebet zu Jesus Christus kommen? Verstehen wir, dass wir vor dem Gott, vom Gott eingesetzten König der Könige stehen? All seine Herrlichkeit, all seiner Reinheit, in seiner Heiligkeit und in seiner Macht. Dass wir vor unserem Hohepriester stehen, der sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, um uns zu erlösen, vor dem, der den Tod am Kreuz auf sich nahm, um uns zu erlösen. Vor dem, von dem alle Heilung und Rettung ausgeht. Dass wir vor dem stehen, der zu jeder Zeit vor Gott, dem Vater, für dich und für mich betet. Für dich und für mich bittet. Jetzt in dieser Sekunde. Und dass wir vor dem stehen, der unsere Seele liebt. Vor dem stehen, der uns bedingungslos liebt. Schaut, Advent heißt bei Jesus ankommen und anbeten. Für all das, was er in unserem Leben getan hat und noch tun wird. Advent heißt, Jesus die Ehre zu geben. Für die Erlösung und für die Heilung, die von ihm ausgeht. Advent heißt, sich ganz Jesus hingeben und nichts zurückhalten. Advent heißt, eine Beziehung mit dem Sohn Gottes treten zu dürfen. In aller Freude und Kindlichkeit. Advent heißt, zurück zu Gott kommen zu dürfen. Und Advent heißt, mich bei Gott bergen dürfen. Und Heimat bei ihm finden. Lass uns in dieser noch verbleibenden Adventszeit, dieser Zeit der Vorbereitung, die Zeichen Gottes erkennen. Lass uns auf den Weg machen. Lass uns auf Jesus zugehen, zu Jesus kommen. Denn er wird da sein und auf uns warten. Wenn Gott durch diese Predigt oder durch andere Zeichen in deinem Leben zu dir gesprochen hat, dann mach dich auf den Weg zu Jesus. Folg den Zeichen, die er dir schenkt. Und lass es nicht zu, dir mit deinen Erwartungen von Gott selbst im Weg zu stehen. Denn Gott ist so anders, als wir denken. Gott ist so anders, als wir denken. Bleib offen dafür, wie und wo Jesus dir begegnen möchte. Aber er möchte. Und wenn du ihm dann begegnest, wirst du erleben, warum sich die Weisen aus dem Morgenland und so viele Menschen, so viele Generationen von Menschen, die sagen, ich bin Jesus begegnet, ich kenne Jesus, warum sie sich so gefreut haben und nicht anders konnten, als ihm die Ehre zu geben und ihn anzubeten. Zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Danke. Gib Jesus alle Ehre, wenn du da bist. Denn er ist auch dein König. Er ist auch dein Hohepriester, der jetzt in diesem Moment für dich betet, der dich freikämpft im Gebet von was auch immer da ist. Du musst keine Angst haben. Er ist dein Erlöser. Wir haben mehr als großen Grund zur Freude. Denn du bist Gottes eingesetzter König, voll von der Reinheit und von der Heiligkeit Gottes. Du bist der Hohepriester Israels, der für uns vor Gott steht. Du bist der, der in der Herrlichkeit Gottes lebt und dessen Gebete immer erhört werden. Von deinem Leben, deinem Sterben geht Heilung und Heil für uns aus. Da ist nichts, was du nicht tun kannst. Du bist der Messias Israels und du bist der Messias der Welt. Du bist mein Erlöser, Herr. Und darum bete ich dich an. Ich danke dir für die Erlösung so vieler Generationen, so vieler Menschen und für all die, die noch kommen und für die, die jetzt sind. Ich danke dir für deine Vergebung. Ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für die Gerechtigkeit, die du uns schenkst. Deine Gerechtigkeit, wo wir sie nicht verdient haben. Ich danke dir für dein Opfer am Kreuz. Ich danke dir für jede Heilung und für jedes Neuwerden, für jede Transformation, die von dir ausgeht. Ich danke dir für die Hoffnung, die du in unser Herz sprichst, jeden Tag neu, egal wie die Umstände sind. Du bist treu und du bist da. Du hältst mein Herz, wenn ich es nicht halten kann. Ich danke dir, dass du den Tod und die Dunkelheit besiegt hast. Dass wir freien Zugang haben zu dir und zum Vater. Danke, dass ich in Beziehung zu dir treten darf. Und danke, dass ich dich in meinem Leben haben darf. Vielleicht bist du ein bisschen weggekommen von Jesus. Von diesem König, von diesem Hohepriester, der dich so liebt, der sich ganz gibt. Vielleicht hast du noch nie einen Anfang gemacht. Vielleicht hast du die Zeichen nicht gesehen. Vielleicht hast du Zeichen gesehen, aber hast dich nicht auf die Suche gemacht. Du hast es abgetan, gesagt, Quatsch. Ich möchte dich heute einladen, heute am 4. Advent, dass du neu beginnst. Ich möchte dich einladen, dass du Gott um ein Zeichen bittest. Vielleicht war es diese Predigt, vielleicht war es das, wodurch Gott zu dir reden möchte, dieser Gottesdienst. Dass du dich auf den Weg machst, dass du dich leiten lässt, dass du dich nicht entmutigen lässt von irgendwelchen Bildern, die du hattest, die sich nicht erfüllt haben. Sondern dass du offen wirst, Jesus zu begegnen, wie er ist, nämlich der deine Seele liebt. Mehr als wir uns vorstellen können, mehr als du dir vorstellen kannst. Wenn du das bist, wenn du sagst, Jesus, ich möchte mich aufmachen zu dir, dann bete jetzt mit mir. Jesus, vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir, wenn ich Zeichen nicht gesehen habe, die du mir gegeben hast. Jesus, ich bitte dich um ein Zeichen. Ich bitte dich, dass du zu mir redest und ich bitte dich, dass du so zu mir redest, dass ich es verstehe. Für jeden Einzelnen, der Teil des Gottesdienstes ist, dass du zu ihm redest, dass du zu ihr redest. Jesus, ich will dich suchen und ich will nicht so leicht aufgeben. Ich habe so viel Zeit für so viel Zeug. Vergib mir, wo ich mir zu wenig für dich genommen habe. Und lass mich bei dir ankommen, lass mich dich sehen. Leit mich, führ mich. Und lass mich erkennen, wieso die anderen sagen, diese Christen sagen, dass du mein Retter bist, dass du mein Heiland bist, dass du mich erlöst. Jesus, ich bitte dich um Heilung für jedes Herz, für jeden für jeden, der zuhört. Jesus, jetzt in dieser Adventszeit, heute stehe ich hier und gebe dir mein Leben ganz neu. Bitte begegne mir. Im Namen von Jesus Christus.